Militär aktuell, der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Einmal im Jahr wird Nürnberg zum Zentrum der Rüstungs- und Sicherheitsbranche. Auf der Messe Enforcetech präsentieren sich über 1000 Hersteller. Zu sehen gibt's dort Waffen, Fahrzeuge, Schutzausrüstung, Drohnen, Bekleidung. Kurzum, alles, was Behörden benötigen. Und als Rahmen gibt's Gefechtstechnik-Vorführungen, einen Start-up-Bereich und eine Bühne mit Vortragsprogramm. Die Enforcetech hat von 23. bis 25. Februar 2026 stattgefunden. Und so wie im vergangenen Jahr war Militär aktuell für euch wieder mit dem Mikrofon unterwegs. Mein Name ist Stefan Tesch und ich präsentiere euch von der taktischen Schokokugel bis zur unbemannten Bodendrohne ein Feuerwerk an Neuigkeiten. Mir gegenüber sitzt Jasmin Rutka, Leiterin der Enforcetech. Hallo am Podcast.
Herzlich willkommen zur Enforcetech. Wir freuen uns sehr. 2026 haben wir nochmal einen ordentlichen Schub gemacht. Dieses Jahr haben wir gut 1400 Aussteller auf 60.000 Quadratmeter Fläche und erwarten über 3 Tage ungefähr über 20.000 internationale Besucher. Wir haben 24 Delegationen aus 16 Ländern, die wir begrüßen dürfen. Und natürlich ist unser Rahmenprogramm auch gestiegen. Das Enforcetech Village haben wir dieses Jahr die Fläche fast verdoppelt, nochmal größer gemacht. Wir haben zum ersten Mal militärische Großgeräte vor Ort in der Armored Forces Area. Unser Innovations- und Startup-Bereich ist enorm gewachsen. Über 30 internationale Startups mit einem eigenen Programm auf der Innovation Stage. Und die Enforcetech Main Stage ist jetzt die Main Stage, weil sie wesentlich größer ist, mitten in Halle 6 platziert, mit ganz tollen Panels auch, Keynote-Speeches und nach wie vor vor tollen Fachvorträgen unserer Aussteller.
Wir sitzen da in der Halle 6 und wenn man in die Gänge schaut, das sind wirklich voller Menschen. Wir haben Halbzeit bei der Messe. Wie ist so dein persönlicher Eindruck?
Mein persönlicher Eindruck ist, dass es nochmal extrem zugenommen hat, einfach die Aufmerksamkeit der Enforcetech, der Bedarf zu kommen, obwohl wir ja sehr, sehr streng legitimiert haben. Wir hatten das nochmal angezogen, weil wir auch gemerkt haben, dass wir extreme Anfragen hatten von potenziellen Zulieferanten und es extra versucht haben zu kanalisieren und nicht zuzulassen und trotzdem die Eingänge sind voll, die Gänge sind voll, also wir gehen wieder von dem Besucherwachstum aus nach wie vor, trotz Qualität. Hier ist einfach der Treffpunkt für Europas Sicherheit.
Wir befinden uns jetzt am Messestand von Mela Protection. Da sieht man ein stilisiertes Fahrzeug mit einigen Sensoren, ganz kurzen olivgrünen, schwarzen Läufen drauf. Vor mir steht Christian Waldig von Mela Protection. Was ist das genau?
Das ist ein aktives Schutzsystem zur Abwehr von Kleindrohnen für Fahrzeuganwendungen im Nahbereich, was man hier sieht. Das ist für Mela das erste Produkt rein aus dem passiven Bereich heraus in den aktiven Schutz von Fahrzeugen. Das System hat den Namen Skild bekommen, der altdeutsche Name für Schild. Am Ende das ganze System basiert auf einem Kaliber 12 Schrot, Wolfram-Carbid-Schrote in Verbindung eben mit einer hohen auch Munitionsverfügbarkeit von diesen Schrotsorten im Markt. Das System besteht aus fahrzeugangepassten Effektormodulen, die je nach Geometrie des Fahrzeugs in Anzahl und Winkel verbaut werden, mit dem Ziel nachher eine möglichst große Schutzabdeckung natürlich zu gewährleisten. Hierbei nicht nur Sektoren, die oberhalb vom Fahrzeug liegen, sondern eben auch unterhalb der Dachgrenze liegen, im Vergleich zu klassisch gerichteten Systemen mit einem Einzelrohr auch hier eine entsprechende Wirkung erzielen. Gerade bei geschlossenen Fahrzeugen ist natürlich das Thema Aufklärung ein großes Thema. Wie kann ich überhaupt ein Lagebild erzeugen, dass ich hier eine mögliche Bedrohung habe? Dazu haben wir uns dazu entschlossen, jede Wirkeinheit mit entsprechenden Sensorpaketen zu versehen. Das beinhaltet sowohl Taglicht, Nachtsicht, als auch noch ein Radarsystem mit einem Erfassungsbereich 100 Meter ums Fahrzeug herum. Der Operator bekommt nachher eine Lagebildverdichtung über die Sensorikbank zugespielt. Im ersten Schritt habe ich einen Alarm, dass sich etwas im Radius 100 Meter ums Fahrzeug herum bewegt. In der zweiten Eskalationsstufe der Vektor dieses identifizierten Drohne zeigt auf mich und nähert sich an. Und in der dritten Eskalationsstufe, in Abhängigkeit von der optimalen Kampfentfernung 25 Meter, gibt es eine Auslöseempfehlung für den Operator. Das Ganze ist auch zur Nachrüstung in Bestandssensorikpakete geeignet. Wir haben hierzu ein Kommunikationsprotokoll umgesetzt, was auf CAN-Basis passiert, CAN-Bus-Basis, sodass eben auch sowohl Nachrüstungen eben möglich sind in Bestandssysteme, aber eben auch als isoliertes System verwendet werden kann, beispielsweise bei Kampfunterstützungsfahrzeugen, die überhaupt gar keine Sensorbänder verbaut haben im Fahrzeug.
Ist das zum Selbstschutz gedacht oder wirklich als Flugabwehr?
Es ist zum Selbstschutz gedacht. Ne? Und das ist am Ende, schließt es die Lücke, die durch eine weitreichendere Luftabwehr eben nicht mehr gewährleistet werden kann. Also übliche Szenarien, natürlich Skyranger und Co. Ich habe eine Multilayer Air Defense und am Ende des Tages ist das hier die Epidermis dieser Zwiebel, wenn ich mal so ausführen möchte. Weil am Ende des Tages, und das zeigen auch aktuelle Lagebilder in der Ukraine, ist davon auszugehen, dass sich die Drohne bereits im Kampfraum befindet, ohne dass sie aufgeklärt wurde.
Das heißt, die Ultima Ratio gegen FPV-Drohnen. Und hat das eine automatische Auslösung?
Das ist eine zweite Entwicklungsstufe, die wir hier sehen. Das Ganze basiert in der Bilderkennung, Zielerkennung, jetzt schon auf einer KI-gestützten Unterstützung in der Zielauswahl. Zurzeit haben wir noch den Man in the Loop drin. Wir arbeiten aber an einer Autonomielösung, die, denke ich, in 2 bis 3 Jahren soweit sein wird. Nur wir wollten nicht so lange warten, weil der Bedarf ist jetzt und nicht erst in 3 Jahren.
Und nachrüstbar oder ausrüstbar sind vom kleinen Jeep bis zum Logistik-LKW.
Korrekt. Also man sieht am Ende die gesamte Bandbreite. Wir haben hier mal einen Fahrzeug, Klasse GTF1 in etwa abgebildet, aber das geht hoch vom einfachen 4x4-Fahrzeug, Mannschaftstransportpanzer bis hin zu Kampfpanzern. Am Ende die gesamte Range kann hier bedient werden. Ab Sommer diesen Jahres ist es verfügbar, industriell.
Ein großer roter Knopf, der verleitet richtig zum Drücken.
Genau so.
Dürfen wir den jetzt drücken?
Ja, bitte. Ja, gerne.
Für unsere Zuhörer.
Aber Achtung, das Konfetti muss selbst sechs machen.
Ja, Dienstzeitende steht hier auf einem Messestand und vor mir steht Benjamin Hähnle. Hallo.
Ja, hallo. Grüß dich, Stefan. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind Dienstzeitende. Wir sind eine Jobbörse für ehemalige oder ausscheidende Soldaten der deutschen Bundeswehr. Sind zum ersten Mal hier auf der Messe und freuen uns da auf rege Kontakte. Zu anderen Ausstellern natürlich, zu Unternehmen in der Sicherheitsbranche, die jetzt massive Nachfrage da jetzt steigern und erleben, aber auch Behörden, Polizeien und so weiter.
Was sind jetzt die Vorteile, wenn ich einen ehemaligen Armeeangehörigen als Angestellten nehme?
Ja, für die Sicherheits- und Verteidigungsbranche natürlich, er hat schon den Fuß drin, er weiß schon mal, wie die Bedarfe sind in den Unternehmen, er weiß zum Beispiel auch aus der Instandsetzung vielleicht, wie ein Gerät funktioniert oder weiß auch, wie es bedient wird. Dann hat er schon sehr viel Vorerfahrung und in anderen Behörden zum Beispiel, bei den Polizeien, haben wir natürlich jemanden, der schon im Staatsdienst einmal gewesen ist und dort groß geworden ist und sich da sehr leicht einfinden kann, auch sehr teamfähig, sehr belastbar ist. Und das sind so die Motive, warum die Unternehmen vermehrt gerade zu uns kommen.
Und wie viele Soldaten vermittelt ihr da ungefähr pro Jahr?
Also das sind ungefähr im Moment so 10.000, die die Bundeswehr verlassen, jährlich. Das ist so die Größenordnung, in der wir mit unterwegs sind.
Jetzt befinden wir uns am Messestand von Diehl Defence und vor mir steht...
Ja, mein Name ist Gunnar Pappert, ich bin verantwortlich für den Produktbereich Heeressysteme.
Wir stehen hier neben einem geländegängigen Fahrzeug mit Waffenstation am Dach. Was kann denn dieses Fahrzeug genau?
Ja, Garmer, so wie das Fahrzeug seit heute heißt, ist eine Weiterentwicklung unseres sogenannten Kinetic Defense Vehicles, das wir 2024, Anfang 2025 in Ukraine ausgeliefert haben. Ganz klar mit dem Ziel, eben im Nahbereich so bis 700, 800 Meter über das Dillon 762 Minigun Drohnen und Loitering Munition zu bekämpfen.
Das ist eine mehrläufige Waffenstation, das ist eine sehr hohe Kadenz, oder?
Ja, die 762 ist in der Lage, 4000 Schuss in einer Minute zu schießen. Natürlich macht man das nicht. Üblicherweise ist es so, dass wenn die Sensorikplattform, bestehend aus Radar, aus Infrarot, ein Ziel detektiert hat, dass das dann an die Sensorik der Waffenstation weitergegeben wird, eine Zielverfolgung aufgebaut wird und dann der Schütze in der Lage ist, eben auszulösen, wenn die Drohne, die Entfernung wird ja gemessen, wenn die Drohne im Schussbereich ist, um die Drohne dann eben zu bekämpfen.
Ist das dann eine vollautomatische Bekämpfung?
Nein, der ist immer noch, wäre theoretisch möglich. Heute ist es ganz klar so, dass der Schütze auslöst. Er verfolgt am Bildschirm und kann dann entscheiden, wann er letztendlich auslöst. Aber selbstverständlich ist es eine automatische Waffenstation, eine vollstabilisierte Waffenstation, die hochgenau ist. Das macht unser Partner EOS in Australien, mit denen wir seit vielen Jahren gut zusammenarbeiten. Die haben hochstabilisierte, hochgenaue Waffenstationen. Das ist natürlich bei einem Bekämpfungsvorgang, wo sie letztendlich bis zu 700, 800 Meter tatsächlich ein Punktziel bekämpfen wollen, natürlich auch nötig. Mit Garmer gehen wir in die nächste Dimension, sage ich mal, der Bekämpfung von UAVs und von Loitering Munition, weil wir nun zwei Ebenen abdecken. Sie sehen hinten an dem Fahrzeug einen Container, wo unsere Cicada, das ist eine Counter-Loitering Munition, entweder mit Gefechtskopf oder auch mit einem Netz in der Lage ist, eben auf Entfernung von über einem Kilometer Loitering Munitions auch zu bekämpfen. Und Sie sehen noch einen weiteren großen Werfer, der stattdessen integriert werden könnte. Das ist natürlich für weitreichende Counter-Effektoren, die bis 20, 30 oder gar 40 Kilometer und natürlich bis Gipfelhöhen 6, 7 Kilometer wirken können.
Das Startsystem quasi für die mittlere Flugabwehr.
Genau, also mittlere Flugabwehr klingt gewaltig, aber ja, Flugabwehr ist natürlich im Prinzip genauso möglich, wie dass wir gegen Drohnen oder Loitering Munitions bekämpfen.
Letzte Frage noch, diese Minigun, über die wir zuerst gesprochen haben, lässt sich die auch gegen Erdziele einsetzen?
Selbstverständlich. Das ist ein System, das natürlich auch für den intensiven Kampf gedacht ist. Wesentlich, und da liegt eigentlich das IP von Diehl, ist die Modularität und das Zusammenstellen der einzelnen Subsysteme. Von der Sensorik, von den Sensorikplattformen zur Waffenstation, Feuerleitsystem. Das Besondere ist natürlich, Sie sehen jetzt hier noch ein Einzelfahrzeug stehen. Logischerweise funktioniert das im Verbund vernetzt genauso als, ich sag mal, wie Shorad-System mit dem eigenen C2-System und mehreren Effektorfahrzeugen und das sogar eingebettet dann in Systeme mit größerer Reichweite wie ein Ground-Based Air Defense-System oder gar in einem gesamten Battle-Management-System.
Wenn wir uns da jetzt am Messestand weiterdrehen, ihr seid ja wirklich sehr gut besucht, dann sieht man hier die Libelle.
Ja, die Libelle ist auch ein, möchte fast sagen, einzigartiges System, weil anders als alle anderen Loitering Munitions, UAVs, die wir heute kennen, die eben sogenannte Hit-to-Kill-Systeme sind, sie müssen also auf dem Ziel auftreffen, um Wirkung zu erhalten, ist die Libelle ein sogenanntes Shoot-to-Kill-System. Shoot-to-Kill bedeutet, dass der Gefechtskopf, der hier integriert ist, das ist eine sogenannte projektilbildende Ladung. Nicht? Das heißt, die Libelle wird in den Bereich verbracht, entweder an Lichtwellenleitern oder auch funkbasiert, wo wir Ziele erwarten, die wir bekämpfen möchten. Und dann ist hier natürlich Sensorik, Infrarotsensorik, visuelle Sensorik, die in der Lage ist, einmal KI gesteuert auch zu sagen, was ist es für ein Ziel, oder aber auch dem Schützen zu überlassen, welches Ziel möchte ich jetzt gerne bekämpfen. Und dann wird die Ladung in einer Höhe von bis zu 80, 100 Meter ausgelöst und es bildet sich ein Projektil. Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit. Masse ist etwa ein Kilogramm, die Geschwindigkeit ist über 1600 Meter pro Sekunde und da ist man durchaus in der Lage, von oben aber, immer von oben, und das ist die schwachste Stelle, neben gepanzerten Fahrzeug bis zu 15 cm Panzerstahl glatt durchschlagen.
Für unsere Zuhörer, die sich jetzt die Libelle nicht so gut vorstellen können, es ist wie eine überdimensionale Granate mit zwei Rotoren drauf. Wie lang kann denn die in der Luft bleiben?
Wie lange? Also 20 Minuten ist da ohne Probleme möglich und das ist abhängig von dem Akkublock, der dort aufgesetzt werden kann. Der kann natürlich größer dimensioniert werden. Also 20 Kilometer Reichweite ist da durchaus möglich. Und das, wie gesagt, entweder einem Lichtwellenleiter, also nicht störbar, was Funkverbindungen anbelangt, oder eben per Funk. Libelle sind zwei gegenläufige Rotoren. Das ist ein einzigartiges Prinzip, das unser Partner hier mit diesem Airframe verwirklicht hat. Warum einzigartig? Extrem windstabil und fast nicht hörbar. Also wenn die 50 Meter entfernt ist, dann hören Sie dieses System schon praktisch nicht mehr.
Wir stehen da am Messestand von ARX Robotics und wenn ich mich da umschaue, sehe ich ein kleines Raupenfahrzeug, wo ich aber kein Lenkrad, keinen Fahrer sehe. Wofür wird das verwendet?
Ja, hallo, ich bin der Daniel von ARX. Wir stellen hier ein UGV aus, das wo sowohl teleoperated oder teleoperativ als auch unbemannt sich im Gelände fortbewegen kann. Dies wird meist durch einen Operator gesteuert und so kann es selbstständig an gewisse Punkte im Gelände vordringen, ohne dass eine Person in die gewisse Zone selbst vordringen muss.
Rings um euch viele Hersteller von Drohnen, die in der Luft unterwegs sind. Ihr macht quasi eine Drohne für den Boden.
Kann man so sehen. Auch der Verbund ist möglich. Also wir haben auch schon Versuche durchgeführt oder auch in der Praktik schon umgesetzt, dass wir gewisse Flugdrohnen mit unserer Bodendrohne, wenn man sie so nennen will, an einen gewissen Ort hinbringt, damit sie da starten kann. Also nicht auch das Zusammenspiel zwischen Boden- und Luftdrohne ist möglich und auch in der Praxis oft umgesetzt.
Das Fahrzeug ist ungefähr hüfthoch. Wie viel Zuladung kann ich da draufstellen? Was kann ich da transportieren?
Also man kann eine Payload draufpacken bis zu 500 Kilo. Also wenn man so runterbrechen will, kann man theoretisch 500 Kilo draufpacken. Man muss natürlich auf den Schwerpunkt ein bisschen Rücksicht nehmen, aber 500 Kilo mal als grobe Hausnummer.
Und über welche Entfernungen funktioniert das?
Entfernungen, je nach System, wenn man mal grob darstellen, bis zu 5 Kilometer über Mesh Network Radio.
Man gibt dann Waypoints ein und das fährt dann automatisch.
Auch das ist möglich, Wegpunktnavigation möglich, ja.
Ist das schon irgendwo im Einsatz?
Es ist in verschiedenen Bereichen im Einsatz, aber auch unter anderem in der Ukraine im Gefechtsfeld, ja.
Das war schon im Einsatz, weil es ist schmutzig hinten.
Ja, unsere Maschinen bzw. unsere Roboter werden tatsächlich eingesetzt, deswegen auch dementsprechend ein paar Abnutzungsspuren oder Gebrauchsspuren schon vorhanden.
So soll es sein. Dankeschön. Viel Erfolg noch auf der Messe. Wir stehen jetzt am Messestand von ODU, ein Spezialist für Steckverbindungen.
Ja, hallo, mein Name ist Thomas Mittermeier von der Firma ODU. Ich bin bei ODU für den ganzen Bereich Business Development, Militär Aerospace zuständig auf globaler Ebene. Und wir stehen jetzt hier gerade vor einem Ausstellungsstück, an dem ich mal zeigen will, was ODU denn so macht. ODU kommt aus der Steckerei, also wir machen Steckverbindungssysteme und die ganzen Kabellösungen dahinter auch. Also wir bieten hier Komplettsysteme an. Und das Beispiel, vor dem wir stehen, das ist eine Soldatenpuppe, die völlig ausgerüstet ist mit modernster Technologie von Funkgeräten über Push-to-Talk-Units, GPS-System, Night-Vision-System, Helmanbindung. Und was man hier sieht, ist, dass viele Kabel aus den ganzen Geräten raus und wieder irgendwo reingehen. Und all diese Geräte müssen natürlich schlau und gut miteinander vernetzt, verknüpft sein. Und genau hier kommen wir ins Spiel mit unseren meist Rundsteckern, die wir als Komplettlösung mit Kabel anbieten. Und hier sind wir weltweit führend in der Verbindungstechnologie, was diese Soldaten der Zukunft angeht.
Ein Stecker im militärischen Bereich muss ja viel mehr aushalten als bei zivilen Anwendungen.
Ja, das ist richtig. Also die müssen natürlich sehr robust sein. Da gibt es dann Tests, da fahren Fahrzeuge über den Stecker drüber auf dem Asphalt. Das muss er aushalten natürlich. Die müssen teilweise dicht und hochdicht sein. Die werden auch für, auch in diesem Beispiel für zum Beispiel Kampftaucher, haben die im Einsatz und die gehen dann natürlich schon mit 30 Meter unter Wasser. Die müssen sehr gute Schirmdämpfungseigenschaften aufweisen. Das heißt, dass Störsignale von außen nicht die Datenübertragung hier beeinträchtigen. Und das sind nur ein paar von vielen Beispielen. Ein Beispiel noch, Salzsprühnebeltests. Die müssen 500 oder mehr Stunden Salzsprühtests aushalten und dürfen nicht korrodieren. Also da gibt es eine Vielzahl von Anforderungen, die wir hier natürlich erfüllen müssen. Und das dann gleichzeitig, jetzt speziell im Beispiel des Soldaten, auf kleinstem Bauraum. Weil hier zählt jedes Gramm am Ende vom Tag. Die werden vollgestopft mit dieser ganzen Technologie. Da darf der Stecker nur wenig wiegen, muss sehr handlich sein und trotzdem all diese Themen erfüllen.
An dieser Puppe des Soldaten sieht man es ganz gut. Der hat ein Funkgerät, der hat ein Nachtsichtgerät, der hat ein Headset auf. Alles ist miteinander verbunden. Also allein dieser Soldat hat, glaube ich, schon mindestens 10 Stecker. So wie beim Podcasten. Da haben wir auch viele Kabel.
Ja, genau. Das ist richtig.
Ah, da wird gerade jemand mit der Stahlrute geschlagen und hat eine ballistische Weste an. Jetzt mit dem Baseballschläger. Ja, er steht noch immer. Und er lächelt. Wir sind bei der Firma MK-Tech übrigens, die machen Schlag- und Stichschutz für Polizeieinheiten. Jetzt mit dem Messer. Das hält da alles aus. Das Messer geht nicht durch, jetzt kommt eine Stahlspitze. We're doing a podcast. How does it feel now?
It feels amazing. I was really worried that if I hit the same hole with a knife, that I will die. But it feels amazing, actually.
It is a free massage.
Yeah, I was the first time I was hit with a baseball bat with full force with a grown-up man. And now I'm not afraid of anything.
But you have full confidence in the product.
Yes, yeah. Yes, okay. Yes, really.
All the best, bye.
Bye.
Wir sind jetzt bei der Präsentation des Drohnenherstellers Quantum System. Um den Messestand sind sicher 100 Leute versammelt.
Herausragend und herzlich willkommen. Ich bin hochgeblastet, dass das hier so wahnsinnig viele Leute stehen und die es interessiert, was wir hier am Unboxing-Event dann heute für die neue Domäne haben. Das ist nichts, was wieder fliegt. Und dementsprechend freuen wir uns umso mehr, dass wir das heute mit euch, mit Ihnen heute unboxen dürfen, präsentieren dürfen, der Welt zeigen dürfen.
Ich möchte nicht wahnsinnig viele Worte verlieren, sondern einfach sagen, dass für Quantum Systems heute ein Meilenstein nochmal erreicht wird. Nach über 11 Jahren, die es uns als Firma gibt, nachdem wir die Luftdomäne im unbemannten Bereich gestalten, nach vorne treiben, auch an der einen oder anderen Stelle disruptiert und verändert haben, ist für uns heute der konsequente nächste Schritt. Es ist nicht nur, dass wir ein neues Produkt enthüllen, nämlich im Ground-Bereich, sondern dass wir das Portfolio konsequent und strategisch nach vorne entwickeln, wenn wir sagen, das, was die Sicherheit, das, was die Verteidigung braucht, in der Zukunft insbesondere auch unbemannt ist. Und das ist dann am Ende des Tages auch mehr als die einzelne Plattform. Das ist nicht nur das, was wir Ihnen heute zeigen werden, sondern das ist die konsequente Weiterentwicklung des gesamten Portfolios. Das heißt, wenn wir heute ein Ground-Vehicle zeigen, wird in sehr kurzer Zeit ein zweites und ein drittes dann auch folgen und das nicht als isolierte Plattform.
Jetzt wird die Decke gelüftet und darunter befindet sich ein Fahrzeug.
Der Future ist Mandrill.
Quantum Systems, ein deutscher Drohnenhersteller, ist eben bekannt für fliegende Drohnen und hat jetzt, wir haben es gerade gehört, ein Fahrzeug vorgestellt mit dem klingenden Namen Mandrill. Was hat es damit auf sich?
Mein Name ist Martin Karkur, ich bin Chief Revenue Officer und Mitglied im Vorstand von der Firma Quantum Systems. Mit dem Namen Mandrill hat es auf sich, dass wir eine Firma letztes Jahr gekauft haben und die bei uns in den Reihen willkommen geheißen haben. Und als Hommage und auch als kleines Dankeschön für die ganzen Leistungen, die diese Firma bringt, haben wir gesagt, das erste Fahrzeug bodengebunden soll den Namen der Firma und damit Mandrill tragen.
Was kann denn das Fahrzeug? Es ist unmanned, ihr sagt ja, unmanned is the future. Es ist wie ein Jeep, wie ein Cabrio schaut es aus, kann relativ viel transportieren. Wofür setzt man das ein?
Ja. Das Fahrzeug hat nicht nur einen Einsatzzweck. Das Fahrzeug ist extra hochmodular aufgebaut. Es kann bis zu 200 Kilometer weit fahren. Es hat eine Traglast von bis zu 750 Kilogramm. Wir können es tatsächlich noch weiter verstärken und bis zu einer Tonne hochgehen. Und das Fahrzeug zeichnet sich durch seine Modularität auf. Es kann verschiedene Sensoriken, IO, IR tragen. Es kann Verwundetentransport machen. Es kann logistische Aufgaben übernehmen. Es kann aber auch Interzeptoren, Radarsysteme und weitere Payloads tragen. Sehr, sehr modular aufgebaut insgesamt.
Ist wahrscheinlich vom Terrain abhängig, aber ungefähr die Reichweite?
200 Kilometer die Reichweite.
Ist jetzt eigentlich ein Luftfahrzeughersteller. Wie schafft man im Unternehmen diesen Switch, quasi jetzt auch auf die Ebene Ground zu gehen?
Ja, danke für die Frage. Ich glaube, wir sind insbesondere ein Multidomain-Hersteller. Wenn man nur eine Domäne adressiert, kann man nicht davon sprechen, dass man vernetzt oder in der Multidimension unterwegs ist. Dementsprechend ist für uns der konsequente und auch strategische Schritt, in die weiteren Domänen vorzugehen. Wir fangen mit der Landdomäne an. Gehen aber auch im Verlauf des Jahres noch weiter in die Seedomäne. Der Mandrill ist unser erstes Fahrzeug von insgesamt 3 Produkten für die Landdomäne, die wir für das Jahr 26 geplant haben.
Kann man sagen, welche Armeen, welche Behörden zeichnen schon Interesse dafür?
Ja. Also Quantum Systems ist ja ein globales Unternehmen. In Bayern gegründet, dementsprechend in unmittelbarer Nachbarschaft zu Österreich, immer noch in Bayern beheimatet. sind wir in über 60 Ländern mit unseren Systemen bereits unterwegs und 12 NATO-Länder nutzen unsere Systeme der Fliegenden. Das heißt, auch mit allen NATO-Ländern und mit vielen unserer sonstigen Kunden sprechen wir bereits über die Ground-Systeme.
Kann man auch noch ein bisschen einen Einblick geben über das System dahinter, die Vernetzung, eben dieses Multi-Domain-Denken?
Ja. Das Wichtige ist, dass man nicht nur von einer Plattform spricht, sondern dass man von einem Systems of Systems, also einem vernetzten Ansatz spricht. Wir haben unsere Plattform oder unsere Software-Suite Mosaic UXS aufgebaut. Das ist eine Multidomain, sprich für Land-, See- und Luftfahrzeuge verfügbare Software ist, um Missionen zu planen und dann auch durchzuführen. Das Spannende an der Software ist, sie ist herstelleragnostisch. Das heißt, nicht nur Quantum Systems Systeme können dort eingebunden werden, sondern auch jegliche Systeme von Third Parties.
Wie lange hat ungefähr die Entwicklung des Mandrills gedauert?
Von der ersten Idee bis zu dem Produkt, was Sie hier am Stand verfügbar sehen, waren 7 Monate. Das war aber auch nur möglich, weil wir nicht Jugendforsch betrieben haben, sondern ein Team zugekauft haben, was aus dem Motorsport, aus dem Rennwagen-Motorsport kommt und dementsprechend von der ersten Skizze an sehr, sehr genau wusste, was sie zu tun haben.
Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wie schnell fährt das Ding?
Auf dem Techsheet steht 100 km/h. Wir könnten für eine Demonstration bis zu 200 km/h fahren.
Gut, kann man schon nach Hause fahren damit?
Damit kann man sehr schnell sogar nach Hause fahren, das ist korrekt. Immer das, was Quantum Systems auszeichnet, ist, dass wir auf europäische Lieferketten bauen und diese europäische Lieferkette auch konsequent ausbauen. Unsere Systeme sind ITAR-free, dementsprechend ist die Abhängigkeit aus dem US-Markt Richtung Null, die wir haben. Und ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig, wenn wir von einer europäischen Resilienz, von einer europäischen Souveränität sprechen, dass wir das als Hersteller auch konsequent legen und der Fragmentierung, die wir haben, nicht mehr Raum geben als notwendig.
Ich bin jetzt schon den ganzen Tag durch die Messehallen spaziert. Unbemannte Fahrzeuge sieht man schon an einigen Ständen. Die meisten sind jedoch kleiner. Wie seid ihr auf diese Größe gekommen? Das ist ja sicher eine Herausforderung.
Es ist die Frage, was für eine Payload und wo wir auch den Use Case dahinter sehen. Ich glaube, der Markt an kleinen Fahrzeugen ist erstmal gesättigt. Ich glaube, mit der Exzellenz und der Expertise, die wir reinbringen, haben wir uns zugetraut, direkt auch eine Nummer größer zu gehen und jetzt konsequent kleiner zu werden und auch kleinere Fahrzeuge dann auch bereitzustellen. Nicht mal kleiner zu werden ist immer leichter als größer zu werden. Dementsprechend sind wir mit dem Schwierigen eingestiegen.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militär aktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint 4-mal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Wir sind jetzt beim kognitiven Training. Da schießt jemand mit einer Glockpistole auf Ziele.
Absolut, genau. Das ist eine Gas-Blowback. Und wir haben da ein Modul installiert, welches quasi den Treffer erkennt. Wir machen quasi mit dem Skillcord kognitives Training, weil ja, kognitives Training unheimlich wichtig ist, weil die motorischen Leistungen, wenn man die quasi einsetzt, die müssen auch abgerufen werden. Und genau, und das kann man trainieren, zum Glück.
Ihr trainiert sonst Bundesligaspieler, aber nicht mit der Pistole?
Genau, nein. Die trainieren wir mit dem Ball. Also wir sind in der Bundesliga bei den Top 10, ob das jetzt Bayern, Frankfurt, Stuttgart oder so ist. Wir sind aber auch in Amerika, in NHL und NBA unterwegs. Und wir machen Athleten besser, indem wir ja ihre kognitive Leistungsfähigkeit trainieren. Weil motorisch sind die meisten austrainiert. Aber wenn man jemanden besser machen möchte im hochprozentigen Bereich, dann sollte man an seinen Kopf, weil der Kopf gehört zum Körper dazu.
Also Hirn und Motorik verknüpft, das kann man da jetzt üben und gerade im Bereich Defense natürlich interessant, das auch in der Schießtechnik zu üben.
Ja, also wer schneller sieht und schneller denkt, da schießt auch manchmal schneller. Also es ist immer andersrum. Ne? Der eine, der sieht vielleicht langsam und denkt nicht so schnell, dafür ist er motorisch schnell. Aber so, wenn man schneller sieht und schneller denkt, dann ja, ein Treffer zählt. Und auf ein paar Metern, wenn man den F4-Blatt treffen muss, ist natürlich jemand, der schnell sieht und denken kann.
Man sieht drei Ziele, muss identifizieren, wer ist der Feind und danach auf das richtige Symbol daneben schießen.
Genau, das würde ich jetzt auch mal gerne mit dir machen.
Ja, das machen wir jetzt. Du hältst das Mikrofon.
Ich halte das Mikrofon. Okay. Wir schauen mal, wie kognitiv fit du bist.
Nicht zu nah. Ja, ich nehme die. Ja, Glock-Pistole aus Österreich, da fühle ich mich zu Hause.
Ja, guck, schau, ja. Das ist doch gut. Wenn der Österreicher sich zu Hause fühlt, ist immer wichtig. Sehr gut. So.
Die ist immer geladen und gespannt.
Jawohl, du kannst einfach schießen. Du bekommst jetzt 3 Bilder angezeigt und du musst jetzt entscheiden, welches davon eine Gefahr darstellt. Und das darfst du dann bekämpfen, indem du auf das Ziel schießt.
Okay, ich sehe 3 Scheiben. Der mittlere hat ein Messer und der mittlere ein Messer. Ich schieße auf die quadratische Scheibe.
Das wird jetzt immer schneller.
Frau mit Pistole. Und
ja, wenn du was richtig machst, dann werden die Bilder immer schneller. Ja.
Okay, rund. Wie viele Muskeln hat man im Auge?
Du hast 6 Muskeln pro Auge, also insgesamt 12. Und was wir mit dem tachistoskopischen Training hier machen, ist, dass wir deine Augenmuskulatur hier im Moment prüfen und schauen, wie schnell die sind. So, jetzt schauen wir mal, ob du getroffen hast. Und jetzt siehst du hier die Trefferauswertung. Wir sehen quasi jetzt Bilder von deinen Schüssen. Es wird quasi über KI wird es errechnet. Und so siehst du ganz genau, wie du eingezielt hast. Also du siehst den Pfad und auch, wie du getroffen hast.
Puh, gar nicht so einfach. Schnell schauen, welches Ziel passt zu welchem Feind. Naja, ich glaube, das ist noch ausbaufähig. Müsste ich öfter üben. Habt ihr da so eine Competition auf der ganzen Messe? Kann man da was gewinnen?
Das könnte man uns mal einfallen lassen, aber ja.
Dann komme ich noch einmal.
Dann komm noch einmal, dann gewinnst du was.
Ja.
Aber musst du nur üben.
Für alle, die jetzt interessiert sind, wie heißt eure Firma? Wo findet man euch?
Genau, also wir heißen Skillcord. Unter Skillcord Training findest du uns. Und wir werden über ProReta vertrieben. Na, ProReta, der Anbieter eigentlich für Schießanlagen und Trainingsumgebungen.
Super, danke für die Session. Viel Spaß noch auf der Messe.
Ja, danke dir. Viel Spaß dir noch.
Jetzt sind wir am Stand von Tensa, ein österreichisches Unternehmen. Was macht sie genau?
Servus und hallo. Ich bin der Christoph Kammerhofer aus Wien. Wir machen autonome Systeme an Land und in der Luft. Wir haben sowohl softwareseitig einiges zu bieten, von ISR-Solutions, Bilderkennung und jetzt neu auch eine komplette C2-Layer, die ohne Cloud-Abhängigkeit ganz einfach auf jedem Endgerät verfügbar ist.
Ist das System schon wo im Einsatz?
Also jetzt gerade sind wir dabei, mit German Drones zu integrieren. Die sind im Einsatz in der Ukraine, also wir rechnen mit Tests sehr, sehr, sehr bald.
Was erwartet ihr euch von der Messe noch?
Ganz ehrlich, ursprünglich haben wir uns nichts erwartet und jetzt erwarten wir uns ziemlich viel. Wir haben sehr viele Integrationen anstehen, wir haben mit Investoren gesprochen. Also es ist wirklich richtige Goldgräberstimmung momentan.
Wenn ich mich da so umschaue, der Stand ist wirklich gut besucht.
Ja, wir sind extrem zufrieden.
Wir stehen hier vor einem Militärfahrzeug mit, man könnte fast sagen, goldenen Schneeketten. Ja, das ist der Stand von Rheinmetall. Was hat es mit dem Fahrzeug auf sich?
Ja, grüß Gott. Das ist der Caracal. Das ist ein Luftlandefahrzeug, was wir für die niederländischen und für die deutschen Streitkräfte ausliefern. Über 3000 Stück. Der ist in 28 verschiedenen Varianten bestellt. Und wir haben auch eine Variante davon an die Ukraine geliefert und da ist er auch schon im Einsatz. Das Fahrzeug ist schnell, es ist robust, es ist schützbar, es lässt sich schwer bewaffnen, ist also genau das richtige Fahrzeug für die Luftlandekräfte.
Ja. Es ist ein Mercedes, es hat keine Fensterscheiben, es ist luftverladefähig.
Richtig, luftverladefähig, sowohl als Innen- als auch aus Außenlast. Also hier zeigen wir jetzt eine Variante mit einem schweren Maschinengewehr auf der Dachlafette und einem Universalmaschinengewehr auf der Beifahrerseite. Aber es sind auch andere Rüstsätze denkbar, wie zum Beispiel eine Granatmaschinenwaffe oder ähnliches.
Und die goldenen Schneeketten waren natürlich ein Witz, wobei sie schauen wirklich ein bisschen golden aus, weil sie noch so neu sind.
Richtig, wir hatten das Fahrzeug jetzt kürzlich in Schweden gehabt, bei einer Erprobung. Und da war es eben auch erforderlich, dass das Fahrzeug Schneeketten trägt.
So, dann nähern wir uns jetzt einer Waffenstation, eine Minigun.
Genau, das ist die RCWS 320 CUAS. CUAS steht für Counter Unmanned Aerial Systems. Ist also eine Waffenstation, die speziell zur Drohnenabwehr entwickelt worden ist. Die Waffenstation selbst hat ein sehr, sehr hochwertiges Sensorpaket. Sie hat als Hauptbewaffnung die bewährte Minigun, ein Dillon M134D, eine Gatling-Kanone im Kaliber 7,62, sodass sie also auch mit ihrer hohen Schussfolge Drohnen effektiv bekämpfen kann.
Von welcher Einsatzschussweite sprechen wir da?
600 Meter etwa. Also sie kann früher detektieren natürlich und Ziele erkennen durch den EO-Sensor und auch durch den Radar. Aber 600 Meter ist die Kampfreichweite.
Wäre es möglich, diese Waffenstation auch auf den vorhin erwähnten Caracal zu montieren?
Das wäre ja wahrscheinlich schon möglich. Wir zeigen sie hier allerdings in einer abgesetzten Rolle zum stationären Schutz, eingebunden in ein Soldatensystem Gladius, das wir ja schon letztes Jahr präsentiert hatten hier.
So, und jetzt schauen wir zu den wirklich gepanzerten Fahrzeugen.
Ja, okay.
Wir haben jetzt in eine etwas ruhigere Halle gewechselt. Da steht ein gepanzertes Gefechtsfahrzeug. Das ist der Fuchs, oder?
Genau, das ist unser bewährter Transportpanzer Fuchs, den wir ja in Kassel bauen. Hier zeigen wir ihn erstmals in Deutschland als einen Raketenjagdpanzer der nächsten Generation. Es ist das weltweit erste Fahrzeug, was tatsächlich also 24 gelenkte Raketen verschießen kann in schneller Folge. Und zwar entweder gegen Bodenziele, aber auch gegen Luftziele. Er ist dazu ausgestattet mit einem sehr leistungsfähigen Sensorpaket wiederum. Und er ist voll vernetzt, digital vernetzt, sodass die Besatzung entweder Ziele eigenständig aufklären kann und bekämpfen kann oder aber auch zugewiesen erhält über ein Battle-Management-System und dann entsprechend reagieren kann.
Man sieht, am Dach ist eine Sensorstation verbaut und ebenso eine vertikal montierte Rakete. Ist das nur symbolisch oder ist das wirklich die Montageart?
Nein, tatsächlich, das ist ein ausfahrbarer Mast. Der kann also noch deutlich höher fahren, die Sensorausstattung da oben. Die Rakete ist nur beispielhaft gezeigt. Die würde natürlich nicht da oben stehen, sondern die sind hinten in dem Fahrzeug gelagert und würden dann senkrecht eben aus diesem Fahrzeug verschossen werden.
Das hört sich an nach der Renaissance des Jagdpanzers.
Das ist im Prinzip der Raketenjagdpanzer der nächsten Generation, ganz genau.
Wo ist der schon im Einsatz?
Der ist noch nicht im Einsatz, das ist eine Konzeptstudie. Aber wir sind überzeugt davon, dass dieses Fahrzeug seine Interessenten und seine Kunden finden wird.
Also es tut sich eine Menge bei Rheinmetall. Vielen Dank, alles Gute noch auf der Messe. Jetzt befinden wir uns am Messestand von RWS, einem großen Munitionshersteller. Und wenn man uns da die Munition anschaut, sieht man Patronen mit einem Polymergeschoss. Wofür ist das gedacht?
Erstmal hallo zusammen. Ich bin Alexander Klister. Ich bin Vice President der Firma RWS und zuständig für Vertrieb, Produktmanagement und Entwicklung. Wir sind ein Munitionshersteller mit großer Tradition, tatsächlich seit 1886. Und wir produzieren aktuell Munition für Jagd und Sport. Übrigens, unsere Munition wird gerade sehr erfolgreich bei der Olympiaden benutzt für Militär- und Anzüchtchen-Technologie. Für Militär haben wir eine komplette NATO-qualifizierte Linie und wir haben heute auf der Enforce-Tech auch ein paar Neuigkeiten. Unter anderem die 9mm Action PI und die 556 LF Training. Was wir hier haben, wie dem Polymergeschoss, ist unsere Munition für Drohnenkampf, die UDD, Urban Drone Defense. Das ist ein Geschoss, das wir entwickelt haben für den Einsatz in den Städten mit einem Polymergeschoss 7,62 Kaliber und kann aus unterschiedlichen Waffen geschossen werden. Wir sehen dafür eine große Notwendigkeit gerade für den Schutz der kritischen Infrastruktur, aber auch vor allem in einem urbanen Gebiet. Und das ist etwas, was gerade bei unseren Kunden sehr viel Interesse erweckt.
Gehen wir noch auf dieses Polymergeschoss ein. Das hat ja den Sinn, dass bei der Drohnenabwehr weniger Kollateralschaden im urbanen Raum entsteht.
Richtig, das ist, was aus unserer Sicht und auch von unseren Kunden das Entscheidende ist für den Einsatz in einem urbanen Bereich. Und zwar, wir reduzieren damit um 80% das Risiko der Kollateralschäden. Und das ist entwickelt für kleine Drohnen. Das ist auch sehr erfolgreich gegen kleine Drohnen, aber in einem Gebiet mit Glas, was wir hier zeigen, oder andere Materialien, aus dem die Häuser gebaut sind, dann ist das Risiko extrem gering. Und wir sehen in einem Layered Approach alles, was wir versuchen auf der Füßen zu bringen, um die Drohnen zu bekämpfen. Es gibt auch eine Notwendigkeit in diesem Bereich rund um die 100, 300 Meter für etwas, was auch in einer Stadt sicher benutzt werden kann. Und wir haben es alle gesehen, auch mit den Flughäfen, aber auch andere Bereiche der kritischen Infrastruktur, wie notwendig eine Lösung ist.
Ja, man sieht da Fensterscheiben in unterschiedlicher Dicke. Man sieht, die sind auch zerschossen worden, die sind leicht gebrochen, ein bisschen durchschlägt das Projektil auch die Scheibe. Aber wie gesagt, der Kollateralschaden ist bei weitem nicht der wie mit einem Vollmantelgeschoss.
Das ist der Ansatz und die Energiekurve ist danach sehr schnell sehr gering. Das ist was ganz Besonderes an diesem Geschoss ist.
Man sieht auch eine Holzplatte, da steckt dieses Polymer-Projektil wirklich nur ein kleines Stückchen drinnen. Im Vergleich zu einem Full-Metal-Jacket, das wird wahrscheinlich durchgehen.
Genau, es geht nicht durch, wie ein FMG.
Ihr organisiert ja auch das Ammo-Symposium hier auf der Enforcetech in Nürnberg. Was gibt es dort zu hören?
Wir haben gewisse Vorträge zu Lessons Learned aus der Ukraine, aber auch zu wie wir effizienter Munitionsbeschaffungen organisieren und auch von einer Kundenperspektive bzw. Landperspektive, wie wir effizienten die Regularien ändern, sodass wir einen Ramp-up ermöglichen. Aus der Industrie keine Marketingveranstaltung, es geht nicht um die Produkte primär, aber wie kann man effizient die Produktion skalieren, sodass wir schnell auf der Höhe gehen, die jetzt heute gebraucht wird.
Ich darf jetzt den nächsten Speicher ankündigen, den sehr, sehr viele hier bestimmt kennen werden. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam Oberst des Generalstabsdienstes des österreichischen Bundesheeres, Markus Reisner, als Leiter des Instituts für Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, international gefragter Analyst aktueller Konflikte und ausgewiesener Experte für Wehrtechnik und insbesondere Drohnen und Drohnenabwehrtechnologie. Markus,
danke dir. Danke für die nette Vorstellung. Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Jetzt mein zweiter Vortrag. Ich wurde ersucht, das diesmal in Deutsch zu machen. Mache ich natürlich gerne. Circa 45 Minuten müssen Sie mich ertragen. Es ist auch das eine oder andere Bild dabei, das etwas, wie soll man sagen, herausfordernder ist. Aber wenn es notwendig ist, werde ich das nur kurz einleiten. Bevor mich jemand fragt nach dem Vortrag, wie steht es eigentlich um die Ukraine? Aus meiner Sicht kann man das am schönsten vergleichen mit einem Boxkampf als Metapher. Wir sehen, dass eigentlich der Favorit am Beginn sich zwei blaue Augen geholt hat, in diesem Fall der russische Boxer Valuyev durch den Ukrainer, der sich 8 Jahre lang vorbereitet hat. Aber das Problem ist, es ist ein Abnutzungskrieg und es könnte der Eindruck entstehen, dass die Ukraine immer mehr ins Hintertreffen kommt. Das kann, muss aber nicht so sein, sondern hängt ganz entscheidend auch von der Unterstützung des Westens für die Ukraine ab. Und das ist nicht nur Europa, sondern natürlich auch die USA. Und es ist schon auch ernüchternd, wenn man dann immer mehr feststellt, dass die eigenen Lager immer leerer werden und dass man sich sehr schwer tut, Lieferungen durchzuführen. Denken Sie, am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz musste, was der deutsche Verteidigungsminister kurzzeitig zerknirscht, eingestehen, dass er noch 5 Patriot-Batterien-Raketen hat, die er zur Verfügung stellen kann, wenn alle anderen Ukraine-Kontaktgruppe 30 Stück dazulegen. 35 Stück, das reicht, um einen schweren Luftangriff, der alle 10 Tage stattfindet, aus- und abzuwehren.
Jetzt sind wir wieder bei einem österreichischen Unternehmen am Stand, nämlich bei Viewpoint System.
Hallo, servus. Das ist schon mal wichtig, hallo, servus. So beginnt nämlich mal eine österreichische Podcast-Folge, auch wenn sie aus Nürnberg kommt. Also mein Name ist Nils Berger, ich bin Gründer und CEO von Viewpoint System. Wir sind ein in Wien domiziliertes Deep-Tech-Unternehmen, was sich mit der menschlichen Wahrnehmung beschäftigt. Und dabei primär auf die Augen, Nona Net. Und wir haben einen tatsächlich großen Markt vorgefunden im Defense und polizeilichen Kontext, weil was wir machen, wir helfen Menschen besser zu werden. Das bedeutet, jeder Mensch geht, sobald er die Augen öffnet, in so einen Loop, das ist sehen, wahrnehmen, identifizieren, entscheiden. Das machen wir alle übrigens, egal welche Ethnie wir angehören, welchen kulturellen Hintergrund wir haben. Und das Spannende ist halt, dass wir mittlerweile in der Lage sind, Richtung Identifizieren zu gehen. Das heißt, wir sehen nicht nur, was der Mensch anschaut, können das visualisieren, können das für Fernwartung nutzen, sondern wir verstehen auch schon, was passiert jetzt im Hirn des Menschen, der jetzt gerade eine Situation anschaut. Und da halt genau zu verstehen, was man verbessern kann, wie man besser werden kann. Das ist natürlich gerade im Defense- und polizeilichen Kontext von enormer Bedeutung.
Für alle, die sich da jetzt nicht so viel vorstellen können, in Wahrheit geht es um eine Brille, die die Augenbewegung trackt. Und genau, das ist im Defense-Bereich interessant, wenn man schauen kann, wo schauen Einsatzkräfte hin, wenn sie zum Beispiel einen Raum betreten.
Ganz genau. Das heißt, das ist ein Sensor, den wir entwickelt haben. Man kann sich das so vorstellen, man hat 2 Kameras, 1 pro Auge. Und mit dieser Kamera messen wir Augenbewegungen, aber nicht nur die Bewegungen, sondern wir können auch Kontraktionen etc. festhalten. Das bedeutet, wir lernen sehr viel über den Träger. Und man sagt nicht umsonst, die Augen sind der Spiegel der Seele. Wir geben durch die Augen auch ganz, ganz viel Information preis. Und genau an der Stelle sitzen wir dann halt mit unserer Technologie, nehmen diese Information wahr und dann interpretieren wir sie und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen.
Ihr habt Kunden im Defense-Bereich, ihr habt wahrscheinlich Polizeieinheiten als Kunden, aber auch zivil, oder?
Tatsächlich haben wir gestartet als rein zivile Anwendung und sind dann irgendwann einmal in das Thema Defense, würde ich mal sagen, reingestolpert, hat dann aber eine schöne Dynamik bekommen, weil halt irgendwo ein Verständnis gewonnen wurde, dass wir halt wirklich die menschliche Leistungsfähigkeit verbessern können. Und ja, wie du es richtig sagst, ein Polizist, der in einer unübersichtlichen Situation die Übersicht behält, wird selber weniger angreifbar sein, aber auch weniger Fehler machen, wie er die Situation handhabt. Und deswegen ist es schon eine Situation, in der unsere Technologie wahnsinnig gut zum Tragen kommt, auch in der Wirkung auf den einzelnen Menschen.
Danke für die Einblicke im wahrsten Sinne des Wortes. Alles Gute.
Danke und dann viel Spaß bei den Ausblicken.
Jetzt sind wir am Stand der Erfinder des Notrufs 112, nämlich die Björn-Steiger-Stiftung, für alle, die das nicht kennen.
Ja, hallo, mein Name ist Joachim von Besten. Ich bin Geschäftsführer bei der Björn-Steiger-Stiftung, verantwortlich für Forschung, Entwicklung und Sonderfahrzeuge.
Und was habt ihr mit dem Notruf zu tun?
Ja, wir haben vor knapp 70 Jahren die Bundesrepublik Deutschland verklagt, weil der Björn-Steiger, unser Namensgeber, angefahren wurde, verstorben ist. Und es gab eben keine Möglichkeit, strukturiert in Deutschland Hilfe zu holen. Deshalb haben wir die 112 eingeklagt, die sind eingeführt worden. Dann haben wir die 110 europaweit ein Handynetz implementiert. Ich weiß, in Österreich gibt es eine andere Rufnummer, die 114, die das sozusagen konsolidiert. Da sind wir noch hinter Österreich zurück, in eines der wenigen Punkte, wo wir hinten dran sind. Aber im Endeffekt versuchen wir, die Notfallrettung nach vorne zu bringen, Strukturen zu schaffen, haben wir gerade wieder die BRD nach Karlsruhe gebracht, weil wir einfach das Thema Leitstelle als der kritischste sehen. Wir brauchen einfach ein Qualitätsmanagement, um halt Menschenleben zu retten.
Das hat jetzt eine Bildungslücke geschlossen. Ihr habt aber da etwas anderes ausgestellt. Wir sehen da einen Container mit einem Robotergreifarm und Drohnen drinnen.
Genau, das ist ein Resultat aus dem Forschungsprojekt zum Thema Wasserrettung. Wir haben ja über 3000 sozusagen Leute in Not gekommen in Deutschland, über 300 Tote pro Jahr in Gewässern. Wir haben ein Projekt gemacht, eben was bringt es, wenn die Drohne schon am Badesee steht oder im Berg steht oder wo auch immer. Das heißt, bis halt die normalen Retter da sind, schon mal Hilfe passiert. Daraus ist entstanden ein Drohnenhangar, der bis zu 6 Hochleistungsdrohnen mit unterschiedlicher sogenannter Payload beheimaten kann. Das kann eine Kamera sein, es kann aber auch ein Abwurfmittel sein, was im Wasser ausbläht. Und man kann es sozusagen halt schon dezentral hinstellen. Es kann aus der Ferne fernbedient werden. Die Drohne steigt innerhalb von 90 Sekunden auf, fliegt zu der Stelle hin, kann denjenigen auch identifizieren, das abwerfen oder ein Lagebild übertragen. Das Schöne ist, dadurch, dass wir praktisch halt mehrere Drohnen in Luft bekommen, kann ich innerhalb von 2-3 Minuten mehrere Systeme in Luft bekommen, kann im Schwarm fliegen. Das Ganze komplett auf europäischer Industrie und Technologie basierend. Auch wichtig für uns als Stiftung, dass wir in Europa investieren, europäische Tech nach vorne bringen und vor allem das Ganze im Open Source machen mit offenen Schnittstellen, um einfach ein Ökosystem zu schaffen.
Jetzt sehen wir da den Roboterarm, Drohne ist eingeschaltet, die leuchtet.
Ja genau, es gibt gleich sozusagen halt den Befehl aus der Leitstelle, dann wird die Ressource gegriffen. Man kann sich so vorstellen wie ein Foodtruck und da, wo derjenige steht, der einem eigentlich den Hamburger reicht oder das Getränk, kommt gleich der Roboterarm raus, stellt die Drohne aufs Dach. Damit haben wir die komplette Dachfläche als Lande- und Startfläche. Und das ganze Thema kann eben im Drohnenhangar hermetisch, insektensicher und auch wasserdampfsicher gespeichert werden und eben an jeden Ort, der sozusagen, den ich brauche, gebracht werden.
So, wir sehen jetzt den Arm, der die Drohne nimmt, rauszieht aus der Halterung, und schwenkt die Drohne raus aus dem Container. Die Drohne wird aufs Dach gehoben und jetzt fliegen wir runter in der Messehalle, oder?
Ja, genau.
Wir machen jetzt Halt am Messestand von MBDA. Unter anderem bekannt für die Panzerabwehr.
Ja, genau, richtig. Ich bin Guido Brendler, Leiter im Bereich Sales und Business Development bei der MBDA. Großes Unternehmen, 5 Nationen, 20.000 Leute. Der Enforcer ist gerade jetzt in der Einführung für die deutsche Bundeswehr, für die Spezialkräfte im Wesentlichen, ist eine Boden-Boden-Infanterie oder Special Forces-Waffe. Die Besonderheit hier liegt darin, dass sie 3 Zündmodi hat. Einmal sofort einen Aufschlagzünder, einen Luftsprengpunkt oder auch eine Verzögerungszünder.
Super, schauen wir weiter.
Ja. Ja, hier sehen wir jetzt den Defender. Basierend auf dem Enforcer haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir denn eigentlich auch mit dem Lenkflugkörper oder hinterher mit dem ganzen Drohnenabwehrsystem eigentlich gegen die zunehmende Bedrohung von Drohnen denn einfach auch agieren. Ja? Und wir haben eine ganze Menge Gleichteile, die wir auch aus dem Enforcer transferieren können in den Defender. Der sieht ja optisch jetzt ein bisschen aus wie der große Bruder der Defender vom Enforcer selber. Den entwickeln wir jetzt, den Enforcer, und werden ihn dann später auf dem Skyranger 30 mit dem Boxer zusammen einführen, in Ergänzung zur Rohrwaffe des Skyranger 30.
Für die Zuhörer, der Defender wird von einem Fahrzeug gestartet und der Enforcer von der Schulter.
Das ist richtig, genau. Ja, das eine ist eine reine Infanteriewaffe, die mitgetragen wird. Kann auch auf unbemannte Systeme tatsächlich dann irgendwann mal integriert werden, aber der Hauptzweck ist tatsächlich von der Schulter.
Ja, wenn wir da jetzt weiterschauen, kommt noch ein Fahrzeug bei euch am Messestand.
Ja, genau, hier stehen wir jetzt dann vor der Plattform von ARX Robotics, der Gerion. Hier haben wir jetzt, für die, die das jetzt nicht sehen, 8 Enforcer drauf integriert. Zielsetzung ist dann hier wirklich unbemannt, aber autonom durchs Gelände fahren zu können, die Menschen, den Soldaten im Einsatz maximal zu schützen, dann von dort von unbemannten Plattformen aus die Enforcer zu verschießen.
Das sind 8 Enforcer auf seinem kleinen Raupenfahrzeug. Gewaltige Feuerkraft.
So sieht's aus, genau. Ja. Und wie gesagt, der Schutz der Soldaten haben wir aus der Ukraine jetzt gesehen. Und ARX ist ja da auch sehr stark im Einsatz, steht da im Vordergrund.
Wenn wir uns da jetzt noch umdrehen, gibt es ja einen Enforcer-Simulator.
Das ist richtig. Den haben wir damals begleitend in der Entwicklung eigentlich eingeführt, um mit den Soldaten, mit dem Nutzer selber hinterher sowohl Haptik zu gucken, also wie lässt sich das bedienen, aber im Wesentlichen auch die Software-Bedienführung mit dem Soldaten in der Entwicklung selber abzustimmen. Bewährt sich jetzt und die Bundeswehr nutzt es mittlerweile auch als Schießtrainer.
Wie bedient man diesen Enforcer? Mein Kollege von Militär Aktuell wird das jetzt hier demonstriert bekommen.
Genau, ja, wir haben jetzt hier einen Mockup tatsächlich stehen. Der ist im Gewicht und auch in der Darstellung ist es genauso wie der Enforcer selber auch. Ja, den kannst du jetzt mal auf die Schulter nehmen, wenn du möchtest. Ja, auf die rechte Schulter dann. Und du siehst dann vorne, kannst du durch die kleine Visiereinrichtung dann auch durchschauen. Normalerweise kann man jetzt in der Menüführung dann auch wirklich das Menü 1:1 durchgehen, ja, und auch die einzelnen Schalter, die Sicherungsschalter, die in diesem System hinterlegt sind, dann auch wirklich bedienen. Ja. Wir haben ein virtuelles Szenario aufgebaut, das man mit der virtuellen Brille normalerweise verfolgen kann. Wir können die Ziele einspielen und dann, sobald der Flugkörper dann auch entsprechend ausgerichtet ist und abgefeuert werden kann, dann abfeuern.
Mein Kollege kriegt jetzt noch eine Virtual Reality Brille. Julian sagt, bevor du schießt, weil ich stehe hinter dir. Ja?
Alles klar, ja? Wunderbar. Ich stehe gerade in einer zerbombten Stadt, muss ich sagen.
Wie ist die Handhabung?
Überraschend einfach. Natürlich, es hat ein Gewicht, das Gerät, aber ansonsten recht selbsterklärend, möchte ich meinen.
Ja dann, feuerfrei.
Feuerfrei.
Jetzt sind wir am Stand von Schubert. Hier sehe ich Militärhelme, Polizeihelme. Was habt ihr da alles im Angebot?
Hi, mein Name ist Milad, ich bin von Schubert. Wir haben vor allem unseren Polizeihelm, den P100, im Angebot, den in verschiedenen Varianten, ob als normale Standardvariante oder mit einem Laserschutzvisier, haben wir auch viele Accessories, die wir dran anbringen können, ABC-Schutzmasken und Kinn-Mundschutz. Verschiedene Arten, also so, dass man den Helm auch individuell an die verschiedenen Missionen und Einsätze auch anpassen kann.
Wir stehen da jetzt davor, da macht man das Visier auf, dann genau. Ist hier ein Mundschutz, also der schützt gegen Schläge und...
Richtig, gegen Flasche, gegen Flaschen, gegen auch durchdringungsfest. Also du kannst den in die Maskenschlösser einklicken, ich kann das mal hier demonstrieren, indem du es hier rausnimmst und dann kannst du einfach wieder reinklicken. Das gleiche Schloss wie auch bei der Maske. Wir haben 2 verschiedene Masken im Angebot. Das ist je nach Einsatz bist du da sehr individuell und flexibel unterwegs.
Also für den Polizisten im Ordnungseinsatz. Jetzt schauen wir rüber in die Militärabteilung. Schwarz, Camouflage, Multicam.
Das ist unser Militärhelm, der M100, auch hier in den verschiedensten Versionen. Wir haben hier einmal im Full Cut, wo die Ohren geschützt sind. Du siehst auch diesen Kinn-Mundschutz, das sogenannte Mandible, das auch ballistisch ist, gegen 9 mm. Und du siehst ein Splitterschutzvisier. Das Besondere an diesem Splitterschutzvisier ist, dass du eine Nachtsichtgerätemontage auf das Visier drauf montieren kannst und trotzdem das Visier bedienen kannst mit Nachtsichtgerät obendrauf. Ich klappe das mal runter. Du hast gehört, wie es einrastet. Und jetzt ist es komplett geschützt, das ganze Gesicht. Du hast da dein peripheres Sehen haben wir ein bisschen erweitert. Also das Visier ist ein bisschen höher als andere Visiere. Und du kannst deine Waffe manipulieren, du kannst Treppen hochgehen, ohne dass du stolperst.
Das heißt, das Nachtsichtgerät bleibt an der gleichen Position. Ich kann aber währenddessen das Visier aufmachen.
Genau darum geht's. Normalerweise wird das Visier entweder an den seitlichen Schienen montiert oder an der Nachtsichtgerätemontage. Und dann ist es nicht mehr möglich, eine Nachtsichtgerätemontage im Nachhinein drauf zu montieren oder dabei das Visier zu öffnen und zu schließen. Wir sind die Ersten auf dem Markt, die sowas anbieten.
Wenn wir jetzt darüber schauen, der andere Helm hat eine andere Fason, einen anderen Schnitt rund ums
Ohr. Genau, das ist der sogenannte High-Cut-Helm. Dadurch sparst du ein bisschen mehr Gewicht ein und du kannst einen Gehörschutz direkt an die Schiene montieren und hast zwar nicht so einen hohen Anpressdruck, aber dafür ist es ein komplettes System, Helm und Nachtsichtgerät und Brille, alles schon an einem Helm dran.
Kann man ein paar Beispiele nennen? Wo sind eure Helme im Einsatz?
Also die Polizeihelme haben wir mittlerweile in 23 Nationen. Die österreichische Polizei zum Beispiel, statten wir die aus. Deutschland haben wir alle 16 Bundesländer plus Bundespolizei. Wir sind in Belgien, wir sind in Niederlanden, in Dänemark, also sehr viel in Europa unterwegs. Und jetzt haben wir gerade angefangen mit den USA. Wir statten den Secret Service aus und wir statten auch das Homeland Security aus.
Für alle, die sich jetzt wundern, warum es da so knallt, am Nachbarstand wird in einer Box mit Knallmunition geschossen. Hat aber nichts mit euch zu tun.
genau, das ist die bieten irgendwelche Simulationslösungen an. Und wir haben dann immer Action nebenbei.
Also da werden nicht die Helme beschossen, aber nein. Das würden sie aushalten. Ja.
Richtig.
Super, danke. Viel Spaß noch auf der Messe.
Vielen Dank euch. Euch auch. Danke.
Da gibt es jetzt was zu essen. Wir sind bei Tactical Food Pack. Was habt ihr auf der Speisekarte?
Ja, servus. Wir sind die Firma Tactical Food Pack. Wir stellen in Deutschland rund um Düsseldorf unsere Food Packs her, sind jetzt seit 10 Jahren damit erfolgreich am Markt, haben das größte Know-how da drin und legen vor allem Wert auf die Inhaltsstoffe. Weil für uns ist Tactical Food Pack nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern es ist eine psychologische Komponente. Es gibt den Leuten im Einsatz auch was für ihre mentale Stärke wieder. Und deswegen, unsere Produkte sind entwickelt von Einsatzkräften für Einsatzkräfte. Und ja, wir haben von süß bis scharf, von Rind bis vegan, haben wir wirklich alles in unseren Packs drin. Und wir haben die perfekte Ein-Mann-Packung, ja, ungekühlt lagerbar, über 10 Jahre, wird nur mit heißem Wasser aufbereitet. Aber unsere Beutel sind auch feuerfest. Das heißt, man kann sie auf kleiner Flamme mit kaltem Wasser drin kochen. Wir haben Heaterbags zum Kochen oder halt auch unseren kleinen Tactical Firepot, um die Sachen damit auch im Feld ganz schnell kochen zu können.
Also das Wackerl da ist Beef Pasta Bolognese. Da am Tisch habt ihr Rumkugeln, sind das, ja, oder?
Kostet gerne mal. Das sind unsere Chocolate Cookie Balls. Das ist unser Snack zum Beispiel für die Arktikzone. Wenn du da unterwegs bist bei minus 20 Grad, beiß da mal in einen Snickers rein. Dann weißt du, wie es deinen Zähnen geht. Deswegen, der absolute Vorteil ist, es ist wasserfrei. Und deswegen kann es halt nicht frieren. Aber auch im Sommer ist das ein optimaler Snack, weil es halt nicht schmelzen kann.
Schaut wirklich aus wie eine Rumkugel. Also wenn ich keine Weihnachtskekse machen möchte, dann kann ich einfach sowas kredenzen. Ich greife da mal zu.
Ja.
Mhm, sehr trocken. Mhm. Guter Snack. Ja.
Das Aroma kannst du zu 100% darin einfangen. Also das Verfahren, was wir anwenden, ist sofort frosten, dann gefriertrocknen. Das heißt, wir haben 100% Aromen drin und können auch die Vitamine zu 99% drin erhalten. Ich meine, das ist jetzt bei so einem Schokoladenkeksball ist das ein bisschen weniger relevant mit unseren Vitaminen. Aber wenn wir jetzt hier mal schauen, das ist zum Beispiel hier unser Spicy Chicken Curry, 100 Gramm Essen im Beutel drin, wir haben 27 Gramm Proteine drin. Und das ist für einen Soldaten, der ja auch Sportler ist in seiner Aufgabe, ist das eine Top-Ernährung. Und ich lasse dich jetzt mal direkt probieren.
Entschuldigung, noch kurz zur Rumkugel. Man bekommt, also es ist ja natürlich keine Rumkugel, man hat einen trockenen Mund.
Genau, und Mittagessen gibt's dann trotzdem noch, ja.
Und hier, Spicy Chicken Curry.
Schau mal rein, das ist bei uns ist keine Astronautennahrung, das ist echtes Essen. Du siehst, es ist echter Reis, echte Soße, echte Hühnchenstücke drin, Gemüse drin. Also wir haben hier ein bisschen Paprika drin. Ich mache dir mal gerade ein kleines Töpfchen.
Tausch mal Essen gegen, du hältst das Mikrofon. Und
ich fange mal das ein.
Soll ich machen, oder?
Ja,
das ist wirklich gut, ja. Ja, Mahlzeit, dankeschön. Und natürlich gibt es auch einen Österreich-Pavillon, wo 16 Aussteller auf 240 Quadratmeter zu finden sind.
Übrigens, auf der ganzen Enforcetech stellen 54 Unternehmen aus Österreich aus.
Hallo, mein Name ist Michaela Möstl. Ich arbeite bei der Firma Hexagon und wir kommen aus Graz.
Ich bin die Stefanie Haslinger von der Bäckerei Deiser. Wir produzieren Dosenbrot und Dosenkuchen und wir sitzen in Baden bei Wien in Niederösterreich.
Also mein Name ist Ulf Mattes, ich komme von der Firma Lenzing AG in Oberösterreich aus Lenzing.
Hallo, mein Name ist Stefan Hager, ich bin von der Firma J. Plaschke Wehrtechnik GmbH und wir kommen aus Wien.
Mein Name ist Jesus Arias, ich komme eigentlich aus Spanien, aber ich repräsentiere die Firma TMH Trading. Mit Klogier sind wir in den Vorstag und das ist eine österreichische Firma aus Steyr in Oberösterreich.
Mein Name ist Maximilian Ecker, ich bin von der Firma Glorify Unbreakable Eiwe und wir kommen aus dem schönen Zillertal in Tirol.
Mein Name ist Christina Bolster, ich bin von der Firma Picas Österreich und wir sind aus dem Burgenland.
Das waren faszinierende Messetage auf der Enforcetech in Nürnberg. Wer mehr ins Thema Drohnen und Drohnenabwehr eintauchen möchte, Militär Aktuell veranstaltet am 21. Mai 2026 in Wien die zweite Auflage des Symposiums Dronevation und Defense. Ein Tag voller Speaker und Aussteller aus Militär und Wirtschaft plus Abendveranstaltung, die ihresgleichen sucht. Mehr unter dronevationdefense.com. Ich sag danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war Militär Aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.